Landesdirektion, das heißt sehr viel Praxis, Alltagsarbeit, ganz besonders natürlich im Rahmen der Pandemie, wo Sie ganz besonders gefordert waren und auch wirklich sehr, sehr hilfreich waren für die Bevölkerung in der Bewältigung der Krise. Und Sie sind so lieb und erzählen uns etwas über Ihren Tätigkeitsbereich und auch die Praxis des Ganzen. Danke fürs Kommen.
Ich darf auch alle recht herzlich begrüßen und mich für die Einladung bedanken. Ja, wir arbeiten im Gesundheitsdienst quasi direkt an der Front und versuchen, das umzusetzen, was einerseits unseren behördlichen Aufgaben übertragen ist, aber auch Neues umzusetzen auf Basis von Studien, auf Basis von technischen Möglichkeiten und Entwicklungen. Ich kann hier nur ganz einen kleinen Abriss geben über das, was die Aufgaben im öffentlichen Gesundheitsdienst sind. Man hat das in mehrere Bereiche unterteilt, möglicherweise kommt es auch noch in einem anderen Vortrag. Es geht in unserem Bereich einerseits um Aufsicht und Qualitätssicherung, um Epidemiologie, Gesundheitsberichterstattung auf Basis der Daten, die wir im Zusammenhang mit dem Infektionsschutz gewinnen, um Gesundheitsförderung und Krankheitsvermeidung. Daten ziehen wir auch heran, um Planungen zu treffen, um die Politik zu beraten. Unser Aufgabenbereich umfasst natürlich auch Umweltmedizin, Umwelthygiene, die Mitwirkung bei sozialkompensatorischen Aufgaben und auch die Unterstützung anderer Verwaltungsbereiche. Und Amtsärzte sind hier als Sachverständige tätig, zum Teil als Kontrollaufsichtsorgan, haben hoheitliche Aufgaben, sind aber auch Entwicklerin, Beraterin und in vielen Bereichen natürlich auch nach wie vor Ärztin oder Arzt. Und dieses Wissen fließt auch in alle Bereiche ein. Aber der öffentliche Gesundheitsdienst ist natürlich viel mehr als die Amtsärztinnen. Es ist ein weiter Bereich, eine Zusammenarbeit von vielen Berufsgruppen. Und insgesamt muss man sagen, es ist auch gut, dass wir in ein großes Gebilde der Behörde eingebunden sind, wie wir in der Pandemie gesehen haben, weil das, was hier zu bewältigen war, hätte der Gesundheitsdienst alleine nie schaffen können. Damit möchte ich auch schon zum Infektionsschutz kommen. Im Prinzip läuft die Arbeit im Infektionsschutz folgendermaßen ab. Es gibt eine Infektionsmeldung, die müssen priorisiert werden bei ihrem Eingang. Es gibt dann eine Erhebung inklusive Diagnosesicherung und schließlich gibt es Maßnahmen auf Basis von gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und das möchte ich jetzt ein bisschen anhand der Pandemie beleuchten und auch zeigen, was es für einen Innovationsschub bedeutet hat, auch diese Zeit, die so herausfordernd war und was wir hoffen, mitnehmen zu können. Die Diagnosesicherung zum Beispiel, es waren bald sehr viele Personen, die Symptome hatten, die Covid sein hätten können, einfach aufgrund der unspezifischen Symptome. All diese Personen wollten natürlich getestet werden. Testmöglichkeiten waren am Anfang extrem begrenzt. Man musste priorisieren anhand von telefonischen Abfragen. Und man wollte eigentlich auch nicht, dass diese möglicherweise infektiösen Patienten irgendwo aufschlagen, wo sie Kontakt zu anderen haben, damit sie dort nicht die Infektion verbreitet, speziell nicht in Ordinationen oder in Krankenanstalten, Ambulanzen. Deswegen hat man begonnen, in Wien mobile Teams einzusetzen. Zuerst hat es der Ärztefunkdienst gemacht, hat sich bald herausgestellt, diese Kapazitäten reichen nicht. Dann wurden Sanitäterteams eingesetzt. Auch das ist ab einem gewissen Zeitpunkt an Grenzen gestoßen. Gott sei Dank hat die Frau Professor Födinger, Labormedizinerin an der Klinik Favoriten, durch ihre Studien belegt, dass man eigentlich auch durch Gurgeln ein sehr valides PCR-Testergebnis erzielen kann. Und mit dieser Methode war es dann möglich, mit Fahrradkurier quasi Proben einzusammeln. Und schließlich ist daraus das System von AllesGurgelt entwickelt worden, wo quasi ein bevölkerungsweites Testen möglich war. Basierend auf der Idee, dass man durch breites Testen und das frühe Herausnehmen der Personen, die infektiös sind, auch die Infektionskurve etwas abflachen kann und damit den Druck aufs Gesundheitssystem rausnimmt. Weil die große Sorge war, je mehr Covid-Patienten in den Spitälern liegen, umso weniger Kapazitäten sind ja für andere Betreuung und Behandlung vorhanden. Und hier wollte man einfach gegensteuern. Ja, dann gab es natürlich auch die Frage, woher kommen die Infektionen? Man hat überlegt, dass wenn die Urlaubsrückkehrerwelle kommt, es gut wäre, dort die herauszufischen, die vielleicht aus Regionen kommen, wo gerade eine höhere Welle ist, und versuchen, die herauszufischen, bevor sie andere anstecken. So ist die Teststraße beim Stadion entstanden, wo man auch mit diesem Gurgeltest gearbeitet hat, aber Personen untersucht hat, die eigentlich keine Symptome hatten, die quasi gescreent wurden, um sie früh herauszunehmen. Später gab es dann die Antigen-Tests, hier die Antigen-Teststraße im Austria Center. Es war im Winter, da gab es Wärmeboxen, damit die Tests auch entsprechend sich überhaupt entwickeln konnten und man ein valides Ergebnis hatte. Das Screening hat natürlich ein Problem, wenn es nicht ein Antigen-Test, sondern ein PCR-Test ist, nämlich, dass diese Personen ja nicht abgesondert sind. Also jemand, der symptomatisch war, ist zu Hause geblieben, bis er das Ergebnis hatte, gescreente, sind weiter arbeiten gegangen. Es war umso wichtiger, dass diese Personen das Ergebnis sehr rasch hatten. Das hat am Anfang, hat man das telefonisch mitgeteilt. Ja, da ist man natürlich auch bald an die Grenzen gestoßen und auf Basis der Not sind IT-Systeme entwickelt worden, Schnittstellen zu den Labors, zum elektronischen Meldesystem und dann auch die Möglichkeit, das über eine Homecare-App anzubieten. Also quasi die Person hat einen PIN bekommen, wenn sie sich für den Test angemeldet hat und konnte dann mit diesem PIN über einen Link das Ergebnis abrufen. Das heißt, man war nicht darauf angewiesen, dass die Person erreicht werden konnte per Telefon und dass sie sich selbst möglichst rasch herausgenommen hat. Diese Homecare-App wurde später auch noch für viele andere Dinge verwendet, nämlich dass man die Personen auch bezüglich ihres Gesundheitszustands überwacht hat. Die Personen konnten über das System eingeben, wie es ihnen geht, ob sie der Zustand verbessert hat, verschlechtert hat. Und diese Daten sind ausgewertet worden und also irgendwelche Signale wurden dann an den Ärztefunkdienst übergeben und die Personen sind zurückgerufen worden. Ja, das waren dann die hoheitlichen Aufgaben. Wir haben am Anfang wenig gewusst, die Sorge war sehr groß auf Basis der Daten aus Italien und dementsprechend war natürlich die Absonderung der Kranken eines der vorrangigsten Ziele. Auch die Kontaktpersonen wurden abgesondert. Hier habe ich einfach nur dargestellt, wie sich das im Laufe der Zeit mit zunehmendem Wissen, zunehmender Veränderung der Varianten, zunehmender Immunisierung verändert hat. Und die erste wirklich große Veränderung, wenn man von der Zeitdauer der Absonderung absieht, war eigentlich im Jänner 2022. Da waren doch schon viele zweimal immunisiert. Es war die Omikron-Welle und nicht mehr diese Varianten, die so pathogen waren und viele ins Krankenhaus gebracht haben. Da war dann die Absonderung nur noch für erkrankte und nicht mehr ausreichend immunisierte Kontaktpersonen vorgesehen. Später gab es dann für Kontaktpersonen nur noch Verkehrsbeschränkungen, wenn sie nicht ausreichend immunisiert wurden. Und zu guter Letzt im August sind wir in eine wesentliche Normalisierung durch die Vorgaben des Ministeriums übergegangen, nämlich Verkehrsbeschränkung nur noch für Erkrankte, was im Wesentlichen bedeutet, man darf nur mit FFP2-Maske hinaus und gewisse Orte nicht betreten. Ja, so haben sich die Infektionen im langfristigen Trend entwickelt. Das sind die Daten aus Wien. Ich möchte kurz Ihre Aufmerksamkeit auf diese Zahlen hier lenken. Wir hatten da im Wochendurchschnitt zum Gipfelpunkt der Omikron-Welle bis zu 9.000 Fälle pro Tag. Ja, was auch bedeutet 9.000 Absonderungen, die zu schreiben und zu expedieren sind. Im Vergleich dazu, in den Jahren davor hatten wir 4.000 bis 4.800 Infektionsmeldungen pro Jahr. Das heißt, wir hatten an einem Tag das Doppelte von dem, was wir sonst in einem Jahr zu bewältigen hatten. Gott sei Dank war das nicht am Anfang der Pandemie. Wir waren mit unseren technischen Tools schon relativ weit, aber es war nach wie vor eine unglaubliche Herausforderung. Ja, und das muss man auch noch dazu sagen, bei diesen 4.000 bis 4.800 Fällen war in den seltensten Fällen mal eine Absonderung notwendig. Das nur noch so zum Überblick. Es gab natürlich auch Maßnahmen, die die Gesamtbevölkerung per Gesetz betroffen haben. Und nur so zum Einzeichnen, hier haben wir mit dem Impfen begonnen, nach der ersten Winterwelle, also Ende 2020. Hier hatten wir dann zunehmende Testmöglichkeiten. Mitte 2021. Und hier vor Beginn der Omikron-Welle hatten wir die präklinische Therapie mit Medikamenten, die am Anfang noch nicht einmal zugelassen waren, was auch für die Therapie natürlich eine große Herausforderung war, weil erhöhte Aufklärung und erhöhte Dokumentation bedurft hat und das dann auch noch zu expedieren an Personen, die eigentlich die Wohnung nicht verlassen sollten. Infektionsschutz gibt es aber auch außerhalb von Covid. Ich habe hier nur ein, zwei Beispiele herausgekriegt, zum Beispiel Listeriosefälle mit schwieriger Quellensuche. Inkubationszeit ist lang, es ist oft schwierig herauszufinden, was jetzt wirklich die Ursache ist. Oft findet man es nur über mehrere Fälle, die gleiches Typisierungsergebnis zeigen, in Zusammenarbeit mit Infektionsepidemiologie, Referenzlabor und der Lebensmittelaufsicht. Das ist oft wirkliche Detektivarbeit. Um schließlich die Infektionskette zurückzugehen oder die Produktionskette, dass man findet, wo wurde das konsumiert, wer hat es geliefert, bis zum Produzenten zurück und dann wirklich die Quelle auszuschalten, Betriebe teilweise auch einmal für einige Zeit zu schließen, bis sie saniert sind. Noch ein Beispiel aus der letzten Zeit, Affenpocken oder MPX, wie es jetzt von der WHO bezeichnet wird, in einer speziellen Community aufgetreten, doch ein rascher Anstieg der Welle durch einfach sehr viele Kontakte in der Community mit hoher sexueller Aktivität und der Gleichgeschlechtlichen, aber dann auch bald die wissenschaftliche Erkenntnis, die Impfstoffe, die wir zur Verfügung haben, die zwar viel zu wenig sind, dass man die auch intradermal einsetzen kann und damit quasi für präventive Impfungen eine deutlich höhere Reichweite erreicht. Und das ist uns in Wien, glaube ich, auch sehr gut gelungen. Wir haben sehr, sehr viele Impfungen durchgeführt mittlerweile. Es ist jetzt so, dass auch noch Terminslots frei sind, was am Anfang nicht so war. Also da hat man in der Früh um 7 Uhr die Termine freigeschaltet und um 7.45 Uhr gab es keinen mehr. Mittlerweile haben wir, glaube ich, unsere Community gut durchgeimpft. Fälle gibt es aktuell keine, weil man sieht, der letzte in Wien war im November. Infektionsschutz gibt es auch im Zusammenhang mit Tuberkulose, Umgebungsuntersuchungen bei Tuberkulosefällen, zwar eine seltene Erkrankung, aber trotzdem bei den ca. 130 Fällen in Wien gibt es dann doch so knapp 30 Fälle, wo es größere Umgebungsuntersuchungen geben muss, wo Betriebe oder vereinzelt auch mal Schulen betroffen sind, immer sehr aufregend und das ist unser Röntgenbus, der uns hier gute Dienste leistet. Präventive Maßnahmen ist was ganz Wichtiges. Bei Covid hatten wir dann endlich, wir haben es schon gesagt, Ende 2020 die Impfung. Der Dozent Wenisch war als einer derer, die auf der Covid-Station tätig waren, auch einer der ersten gemeinsam mit den Pflegewohneinrichtungsbewohnerinnen, die hier eine Impfung erhalten haben. Es gab dann Impfstraßen, die sukzessive die Bevölkerung absteigend nach ihrem Alter eine Impfung zukommen haben lassen und schließlich konnte man es auch in den niedergelassenen Bereich bringen. Das Traurige war, am Anfang war das Interesse, wie es kaum Impfstoff gab, besonders groß. Je mehr Impfstoff wir hatten, umso abnehmender war dann letztlich das Interesse. Ja, einen Innovationsschub hat die Impfung auch gebracht, nämlich dass der E-Impfpass weiterentwickelt wurde, dass es den verpflichtenden Eintrag in den E-Impfpass gab. Und da hat es viel Kommunikation bedurft, viel Organisation, dass das überhaupt funktioniert hat an der Basis mit dem entsprechenden technischen Equipment, dass alle, nämlich auch die Niedergelassenen, das dann eintragen konnten. Ja, man hat sich dann auch viel einfallen lassen, um auch die für die Impfung zu gewinnen, die es entweder nicht wissen oder die so nicht den Zugang zu dieser Information haben, indem er einfach Angebote geschaffen hat, die über die Stadt verteilt sind, die Leute abgeholt hat mit einem Impfbus, der immer mal wieder woanders stationiert war. Ein Impfboot gab es auch und in diversen Einkaufszentren wurde geimpft. Das ist anfangs auch sehr gut angenommen worden, aber auch hier das Interesse dann schließlich weniger. Verbunden damit auch, Impfen ja, Termin, am besten ist es, man geht wohin, wo man gleich drankommt, deswegen braucht man einen Termin. Wir hatten beim Gesundheitsdienst für unser kleines Impfzentrum und für die Reisemedizin in der Klinik Favoriten bereits ein Anmeldesystem, das haben wir dann entsprechend ausgebaut und dann nochmal neu aufgestellt. Das heißt, mittlerweile kann man sich auch wirklich ganz toll anmelden, hat hier auch viele Informationen auf dieser Seite, nicht nur zur Corona-Schutzimpfung, die habe ich jetzt herausgepickt, sondern auch zu anderen Impfungen. Und es gibt zusätzlich natürlich auch noch Sonderimpfaktionen ohne Termin, wenn sich jemand spontan entschließt. Das heißt, wir wollen allen es möglichst einfach machen. Ganz unbemerkt ist oft die Gesundheitsvorsorge Impfungen ansonsten, abseits von Covid. Das Kinderimpfkonzept, was es seit 1998 gibt, was eigentlich ein tolles Erfolgsprojekt ist, immer mehr Impfungen sind dazugekommen. Und auch hier finden unglaublich viele Impfungen statt. Ungefähr 300.000 Impfungen im Jahr in Wien, die organisiert werden wollen, der Impfstoff zur Verfügung stehen muss und den die Länder mitfinanzieren, gemeinsam mit Bund und Gesundheitskasse. Und wo auch alle mitwirken natürlich, die niedergelassenen Ärzte, Schulärzte und so weiter. Und Wien hat zusätzlich auch eine kostenlose Influenza-Impfaktion, wobei hier Pläne sind, das österreichweit und über Organisation der Gesundheitskasse auszubauen. Gesundheitsförderung, ganz wichtig, auch die Jüngsten, der schulärztliche Dienst. Neben den Untersuchungen werden auch hier Schutzimpfungen angeboten. Auch hier haben wir Covid-Impfungen angeboten, sind aber zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, die Eltern hier mit den Kindern in die Impfzentren zu holen, weil doch viele Fragen sind. Und da gibt es eigene Impfstraßen für Kleinkinder und für Kinder, die hier die Beratung übernommen haben. Ein neues Projekt gibt es auch in diesem Bereich, nämlich das Projekt der School Nurses. Das gibt es mittlerweile an 4 Schulen und 2 Kindergärten. Das sind ist diplomiertes Krankenpflegepersonal, das direkt vor Ort ist und für gesundheitliche Probleme jederzeit als Ansprechperson zur Verfügung steht, für kleine Verletzungen und eben auch Beratung, weil wir auch hier das Problem haben, dass wir immer weniger Nachwuchs haben. Ja, dann ist natürlich die Umweltmedizin und Umwelthygiene ein großes Thema, was verschiedenste Bereiche bei uns betrifft. Es geht hier immer um die gesundheitliche Auswirkung der Umgebung auf die Betroffenen. Da gibt es Dinge, an die man aber nicht primär denkt. Die Behörde wird zu sogenannten sanitären Übelständen gerufen. Dafür gibt es eine Verordnung, um zu schauen, ob davon eine Gesundheitsgefährdung ausgeht. In Gewerbeverfahren wird der Amtssachverständige beigezogen oder bei Lärm- und Geruchsbeschwerden. Da gibt es relativ viele Fälle, wo Lokalaugenschein, Verhandlungsteilnahmen und Gutachten notwendig sind, ist auch was, was eher in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist. Auch die Aufsicht und Qualitätssicherung im Gesundheitssystem, da geht es einfach darum, die Rahmenbedingungen möglichst sicher zu gestalten und für die Einhaltung von Qualitätsstandards zu sorgen. Einerseits in der Patientinnenbehandlung im stationären und nicht stationären Bereich, aber auch für Klientinnen in Pflegewohneinrichtungen, was in den letzten Jahren immer wichtiger wurde. Und da gehen sowohl Ärzte als auch Pflegepersonal als Sachverständige vor Ort und decken Probleme auf, geben Auflagen, die dann auch kontrolliert werden. Routinekontrollen ist das häufigste, aber es gibt natürlich auch Anlassfälle, wo hier eingeschritten wird. Und zum Abschluss einfach noch ein Bild. Alles, was wir machen, versuchen wir zunehmend auch in einer Form von Daten aufzubereiten, die wir auch öffentlich zugänglich machen. Das ist eine Aufstellung der Durchimpfungsrate nach Geschlecht in Wien. Man sieht, es gibt kaum einen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Man sieht, es gibt einen deutlichen Altersunterschied. Die am besten geimpfte Kohorte sind die 70- bis 79-Jährigen, wenn man sich so das anschaut, beziehungsweise die 80- bis 89-Jährigen bezüglich der vierten oder mehr Impfungen. Je jünger, umso mehr hat man darauf verzichtet, weitere Impfungen zu erhalten. Diese Daten dienen nicht nur uns zur Planung, sondern auch den politischen Entscheidungsträgern, die wir beraten. Ja, und das ist eines unserer Felder, wo wir in der Zukunft besonders weiterarbeiten wollen, dass wir unsere Daten noch mehr nutzbar machen, noch besser aufbereiten, auf den verschiedensten Feldern, jetzt nicht nur Impfen, sondern wir haben auch ein Stechmücken-Monitoring-Programm und andere Dinge, unser Grippemeldesystem, das wir adaptieren wollen. Also es gibt ein breites Feld, wo wir jetzt weiterarbeiten wollen mit unseren neuen Erkenntnissen und freue mich auch hier auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Public Health. Dankeschön.